Hört euch mal die Sendung an. Sind immer wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower. Auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer. Nehmt den Besen. Kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Alle miteinander. Ihr hört heute Abend eine Sendung über sexuelle Übergriffe in Psychotherapie. Sicher ist ein Thema, das euch die letzte gerade schon ein bisschen begegnet ist. Und weil Frauen nicht genug darüber reden kann, machen auch wir das heute Abend zum Thema. Wir sitzen hier um einen roten Tisch herum und wir sind 5 Frauen. Wir haben alle etwas mit dem Thema zu tun. Aber zuerst will ich euch noch schnell sagen, warum das Thema überhaupt ein bisschen öffentlich geworden ist und auch wann das war. Im letzten November hat die Zweitschweizerische Arbeitstagung für feministische Psychotherapie stattgefunden. 120 Frauen, Berufsfrauen, die in Psychotherapie arbeiten, sind zusammengekommen und haben dort eine Resolution verabschiedet. Die Frauen haben zunehmend mit Klientinnen zu tun, die unter sexuellen Übergriffen leiden, die männliche Therapeuten an ihnen begangen haben. An dieser IF-Tagung, an dieser Arbeitstagung für feministische Psychotherapie, sind dann die sexuellen Handlungen schwer verurteilt worden. Die Verantwortung für sexuelle Übergriffe in Therapien, die liegt immer beim männlichen Therapeuten. Und es ist ganz wichtig für die professionelle Verantwortung, dass sexuelle Abstinenz geübt wird in Therapien. Vielleicht habt ihr auch Anfang Januar schon ein erstes Gespräch hier am Lora gehört, wo eine Teilnehmerin und auch ein bisschen eine Pusherin von diesem Thema hier am Lora gehalten hat. Und jetzt eben sind die letzten gerade Zeitungsartikel zum Thema erschienen und wir machen jetzt hier weiter mit einer Sendung während anderthalb Stunden zu dem Thema. Als nächstes stellen sich unsere Gesprächsteilnehmerinnen mal vor und sie erzählen euch auch, wie sie zum Thema kommen, was für einen Bezug sie haben, warum sie da sitzen. Charlotte, magst du vielleicht gerade anfangen?
Ich bin von Beruf Ethnologin und arbeite seit einigen Jahren als Lehrerin für Ausländerkinder an der Primarschule. Bei diesen beiden Berufen kommt mein Interesse für Menschen aus anderer Kultur zum Zug. Aber es ist noch ein anderer Punkt, der mir ganz wichtig ist. Und zwar ist das die Ausbeutung und die Rechtlosigkeit der Menschen in den Ländern der Dritten Welt, die ich als Ethnologin kennengelernt habe. Und mit diesen Problemen bin ich auch konfrontiert in der Schule, wo ich mit Ausländerkindern arbeite. Das gilt in ganz grossem Mass für Familien von Ausländern, die bei uns in der Schweiz leben. Mit der Zeit habe ich angefangen zu merken, dass die Ausbeutung und Rechtlosigkeit in meinem eigenen Leben zu finden sind. Mit meinem eigenen Leben als Frau und früher als Kind in dieser Gesellschaft von Männern zu tun haben. Und von da an habe ich einen ganz langen Weg machen. Einerseits, um die Verletzungen zu heilen. Andererseits aber auch, um zu lernen, dass ich als Frau nicht nur ein Opfer bin, das gar nichts machen kann. Dass ich mich wehren kann, dass andere Frauen auch angefangen haben, sich zu wehren und dass wir uns gegenseitig unterstützen können und dass wir gemeinsam unsere Situation verändern können. Aus dem neuen Bewusstsein heraus sind dann eigentlich viele von meinen Tätigkeiten, die ich jetzt mache, entstanden.
Was machst du denn so?
Also im Zusammenhang mit dem Thema habe ich im 87. nachdem du, Christina, die Konferenz organisiert hast in Bern zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, habe ich noch am gleichen Tag Teilnehmerinnen gefragt, ob sie mitmachen in einer Arbeitsgruppe. Und aus dieser Arbeitsgruppe ist dann ein Verein entstanden, der Verein Prisma gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und von Jugendlichen. In diesem Verein tun wir vor allem Öffentlichkeitsarbeit machen und koordiniert die Aktionen, die in verschiedenen Kantonen anfangen zu entstehen. Und dort im Prisma war es, wo zum ersten Mal sich eine Frau bei uns gemeldet hat, die das Problem hatte, dass sie in ihrer Therapie über lange Jahre sexuell missbraucht worden ist. Und sie hat uns eigentlich gefragt, was wir machen könnten. Und dort bin ich überhaupt dazu gekommen, mich mit dem Thema zu befassen.
Ein langer Weg, der dazu geführt hat, zu dem Thema geführt hat. Wie ist denn das bei dir, Ursula?
Also ich bin die Ursula Wirz und ich bin Psychologin und ich arbeite in meiner Praxis vor allem mit Erwachsenen. Und mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass immer häufiger Frauen zu mir kommen, die in ihrer Kindheit sexuell ausgebeutet worden sind. Und weder meine universitäre Ausbildung an der Uni im Bereich der Psychologie, noch meine analytische Ausbildung, ich bin ja Jungsche Analytikerin am Jung-Institut, hat mich dafür vorbereitet. Ich habe mich dann mit Kolleginnen zusammengetan, um an diesem Thema zu arbeiten. Ich habe Forschungsarbeiten gemacht, ich bin nach Amerika gegangen und habe Zentren besucht, wo mit Frauen und mit Kindern, die sexuell missbraucht worden sind, gearbeitet worden ist. Und habe dann im vorigen Jahr ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Und im Zusammenhang mit diesem Buch, auch im Zusammenhang mit Vorträgen, die ich gehalten habe, sind dann vermehrt Frauen an mich herangetreten, die von diesem ganz anderen Tabu, nämlich das Tabu der sexuellen Ausbeutung in Psychotherapien, zu mir gesprochen haben. Und das ist der Grund, dass ich jetzt als Professionelle den Eindruck habe und auch die Verantwortung wahrnehmen will, dieses Dilemma, das ja ein ethisches Dilemma ist, unseres Berufsstandes, etwas transparenter und öffentlicher zu machen.
Mhm, danke vielmals. Jetzt ist es noch an dir, Martina.
Ja, ich bin Martina Zehnder. Ich bin da als, einerseits als Fachfrau und andererseits möchte ich gerne auch ein eigenes Erlebnis erzählen heute Abend. Ich bin Gestalttherapeutin in Zürich in eigener Praxis. Und ich arbeite auch schon seit einigen Jahren mit Frauen, die in der Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Wobei vielleicht interessant ist, dass ich etwa 8 Jahre nie so einen Fall hatte. Und dann plötzlich, oder, hat es angefangen. Also ich denke, das ist auch zeitlich zusammengefallen mit dem Aufbrechen von dem Tabu. Hat sich das gespiegelt in meinem Bewusstsein und in meiner Arbeit. Und am 2. internationalen Kongress über Inzest habe ich dann von Berichten gehört, von Frauen gehört, die eben Betroffene sind, Inzestbetroffene sind und die eben in der Therapie nochmal wieder missbraucht worden sind. Und weil ich schon geschafft habe mit so Frauen, habe ich können ahnen, was das muss auslösen, also wie verheerend das muss sein. Und ich habe das in einen Berufsverband gedreht, wo ich aktiv bin. Das ist ein Berufsverband für Gruppentherapie. Ich habe das Thema aufgegriffen und habe dann einen Abend gemacht, ein kleines Referat gemacht, um das überhaupt mal aufgreifen, das Thema. Und auch plötzlich habe ich eben auch meine Erlebnisse, also ich hatte 2, die so sogenannt harmlose sind, so in der Grauzone, plötzlich anders anschauen. Das Thema, das ich da aufgegriffen habe in dem Berufsverband, wollen wir jetzt auch noch weiterträgen. Also es wird eine Arbeitsgruppe jetzt geben dort.
Das dünkt mich außerordentlich, weil ich sonst eher so erlebe, dass Standesorganisationen dort ein bisschen vertieben und gerade schwierige Themen, wie das jetzt da ist, sexuelle Übergriffe von Therapeuten gegenüber ihren weiblichen Klienten, sonst eher ein bisschen unterdrücken und ich finde das noch außergewöhnlich.
Es ist eigentlich sehr offen. Ich denke, es ist Zeit. Es ist ein so brisantes Thema, das also sehr viel ausgelöst hat, sehr viel Echo, auch Ängste, aber doch viel Bereitschaft auch. Und ich denke, auch die Männer sind bereit, das einmal mindestens zu überdenken. Also, das spüre ich schon.
Ja.
Ich denke auch, dass der Schweizerische Psychotherapeutenverband dem Rechnung getragen hat. Die haben im letzten Jahr die Statuten verabschiedet und in diesen Statuten ist explizit ein Passus aufgenommen worden, nachdem sexuelle Kontakte zwischen Therapeuten und Klientinnen als unethisch gelten und ausgeschlossen sind.
Und das deutet ja darauf hin, dass eben das Thema in der Luft liegt, dass man so einen Passus überhaupt in eine Richtlinie hineinnimmt.
Das denke ich auch. Aber ich glaube, dass noch sehr viel
Veränderung im Bewusstsein der Veröffentlichkeit notwendig ist, um adäquat damit umgehen zu können.
Hm, das denke ich auch. Danke vielmals für die Vorstellungsrunde. Ich selber bin Christina Beglinger. Ich habe seit ein paar Jahren mit dem Thema zu tun als Journalistin und ich habe auch Tagungen gemacht zu dem Thema und habe vor allem mich auch befasst mit den Übergriffen, die Kinder erfahren tun, sexueller Natur. Ich denke, es ist gut, dass wir eine Betroffene hier im Studio haben, die jetzt einmal ihre Optik einbringt. Sie macht das in Form von einem Text. Und ich wäre froh, wenn du jetzt würdest anfangen.
Du bist im Recht. Du bist berechtigt. Du hast ein Recht. Er ist im Unrecht. Er hat dir Unrecht angetan. Er hat verantwortungslos gehandelt. Du hast dich ihm ausgeliefert. Du musstest dich ihm ein Stück weit ausliefern. Das gehört zur Therapie. Er hat seine Macht missbraucht. Er hat Geld dafür genommen. Das war keine Therapie. Er muss zur Verantwortung gezogen werden. Er muss seine Schuld eingestehen. Er hat deine Gefühle, deine Würde, dein Frausein missachtet. Beginne auf deine innere Stimme zu hören. Achte auf die Botschaft deiner Träume. Das ist deine Wahrheit. Lebe danach. Handle danach. Hör gut hin, sie ist da, deine innere Stimme. Sie weiß, was dir gut tut, was Not tut, was für dich und nur für dich richtig ist. Lies Bücher. Es gibt viele Bücher, die deine Gefühle unterstützen. Frauenbücher, Bücher über missbrauchte Frauen. Tritt heraus aus dem Schweigen. Erzähle von deinem Unglück. Erzähle es ausschließlich Menschen, welche dich voll unterstützen. Dulde keine Wenn und Aber mehr. Du hast genug erduldet. Es reicht. Es reicht. Schrei es hinaus, sag Nein, Nein und nochmals Nein. Es ist genug. Und wir sind viele. Du bist nicht allein. Wir können uns zusammentun, unser Leid teilen, aufstehen und Nein sagen.
Ja, ich denke, das vermittelt einem ein bisschen etwas von dem, wie es einer Frau zu Mut ist, wenn sie merkt, mein Therapeut hat mich sexuell missbraucht. Ich bin irgendwie Opfer geworden von einem Abhängigkeitsverhältnis. Mir geht es beschissen, mir geht es ganz schlecht. Etwa so kann sich das anfühlen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir zu Anfang dieser Sendung noch ein paar Begriffe klären würden. Was heisst denn überhaupt ein sexueller Übergriff? Wie definiert man denn da? Was sind denn da Probleme? Wo fängt das Missbrauchen an und wo hört es auf? Könntest du darüber etwas sagen, Ursula?
Ja, und sexuellen Übergriffen in der Therapie, da verstehen wir sowohl körperliches als auch verbales Ausagieren eindeutig sexuell motivierter Handlungen und Bedürfnisse. Zu den körperlichen sexuellen Übergriffen, da gehört nicht nur vollzogener Geschlechtsverkehr, sondern eigentlich alle Handlungen, die mit der Absicht verbunden sind, sexuell zu stimulieren oder die der eigenen sexuellen Bedürfnisbefriedigung dienen. Um sexuellen Missbrauch handelt es sich bei diesen therapeutischen Übergriffen weil es sich um eine Abhängigkeitsbeziehung handelt, um eine Ausbeutung, um eine asymmetrische Beziehung und um Ausnutzung von Machtverhältnissen. Wenn wir so die Perspektive jetzt des Berufes hineinnehmen, dann denke ich, dass es richtig ist zu sagen, dass sexuelle Übergriffe in der Therapie Kunstfehler sind, Verletzungen der Sorgfaltspflicht, und dass sie als ein menschliches und auch als ein berufliches Fehlverhalten bezeichnet werden müssen.
Das heißt, wenn ich die richtig verstanden habe, dass es ganz klar ist, dass es nicht muss zu einem vollzogenen Rechtsakt kommen muss, sondern dass schon sehr viel weniger, sehr viel subtiler, eine Frau kann tief verletzen und ihre Würde irgendwo verletzen. Habe ich das richtig so verstanden?
Das ist richtig so, ja.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, was du vorher angesprochen hast, Martina, wo du gesagt hast, du würdest gerne von so eher subtileren eigenen Erlebnissen reden.
Ja.
Vielleicht wäre das gerade der Zeitpunkt.
Also es ist ein sogenannt harmloses Erlebnis, wo ich denke, es kommt viel vor und es passiert so gedankenlos. Man macht eine Bemerkung. Die Situation war eine Trainingswoche für Psychotherapeuten. Ich war bei dem Ausbildner in Ausbildung. Ich habe ihn also schon längere Zeit kennt. Ich habe ihn sehr geschätzt, also als Therapeut, als Ausbildner. Ich habe ihn auch vielleicht ein bisschen verehrt. Also er hat, das ist eine gewisse Anziehung da gewesen, aber nie irgendwo natürlich ausgedrückt, aber so hat mir auch noch gefallen. Und er war immer sehr korrekt und sehr distanziert gewesen. Und darum hat es mich dann umso mehr irritiert oder auch fast aus den Socken gerührt, dass er so gekommen ist. Es ist um die Zimmerverteilung gegangen, hat so dran mich geleitet und so gesagt, so, wenn wir zusammen das Zimmer. Und ich war sprachlos und habe irgendwie gesagt, nein. Und dann ist eigentlich, das ist die Handlung gewesen, also eigentlich ein Satz, oder? Aber es hat einen sexuellen Hintergrund ganz klar gehabt. Aber das habe ich, dort bin ich einfach verwirrt gewesen und durcheinander und habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Das ist auch vor der ersten Gruppensitzung gewesen. Ich habe dann einfach mich beobachtet und gesehen, dass ich 3 Tage praktisch nichts haben können sagen, dass ich völlig verunsichert gewesen bin. Auch mit den anderen, die ich gekannt habe, einfach mich nicht frei gefühlt habe. Ein Hin und Her von Gefühlen, von so mich angezogen fühlen, von verunsichert sein, von denken, ja, der macht ja nur einen Spass, oder was ist das, was ist das? Und auch von Wut auf ihn, auf mich, dass ich jetzt mich so blockiert fühle. Und schlussendlich habe ich es dann angesprochen, also unter 4 Augen habe ich ihm gesagt, ich fühle mich sehr irritiert und ich kann nicht mehr offen da sein und ich konnte nicht arbeiten natürlich mit ihm. Es war mir völlig unmöglich gewesen. Und er hat dann gefunden, ja nein, also, das hat ihm schon schaurig leid und er würde natürlich überhaupt nie Klientin oder jemand, der bei meiner Ausbildung ist, da so näher treten. Also das tut ihm sehr leid. Und das hat es dann ein bisschen gelöst. Also so, ich konnte dann können, ich glaube nicht können arbeiten, aber immerhin mitmachen. Aber die Wut ist erst viel später gekommen, oder der Ärger. Also eigentlich erst, als ich mich so befasst mit dem Thema, es war mehr eine Irritation gewesen, ein Durcheinander, ein, so, ein Hin und Her, eine Beklemmung ihm gegenüber, dass ich mich nicht mehr frei gefühlt habe. Also erst nachher ist eigentlich das Bewusstsein gekommen, ja, das war ein Fehler gewesen. Der hätte das nicht dürfen machen in dieser Situation. Wir sind in einem speziellen Verhältnis und er ist mein Therapeut und Ausbildner und Punktum. Oder? Und das liegt nicht drin. Und ich denke, das ist ja typisch, eben, dass man im Moment ist man einfach blockiert und durcheinander und ambivalent und denkt, ja, das bin wahrscheinlich ich oder wahrscheinlich vielleicht habe ich irgendwie komisch geschaut oder ich habe ja auch schon irgendwie so Fantasien in die Richtung gehabt. Das bin ich gewesen.
Das ist dann, was
dass ich so auf mich nehme. Ja.
Ja. noch verrückt finde ich, dass du, also wenn ich jetzt denke, du als therapeutische Berufsfrau, dass du so ein Hin und Her hast von den Gefühlen, oder? Vielfach denke ich, läuft man so durch die Welt und hat das Gefühl, ja, Therapeutinnen, das sind die besseren Menschen im emotionalen Bereich, haben die nicht mehr so ein Genusch. Und mich erstaunt jetzt, wenn du erzählst, wie dich das hin und her gebuddelt hat, dass es dich als Berufsfrau, wo du ja da schon sehr viel Erfahrung gehabt hast, so hat können hin und her schlitzen. Mhm. Und ich glaube, das gibt auch ein bisschen einen Hinweis darauf, wie verrückt eine Frau hin und her schlitzt, wo nicht so klar kann umgehen mit ihren eigenen Gefühlen, nicht einfach kann schauen kann, was läuft, wo eine viel stärkere Abhängigkeit da ist.
Ja, der, der sich dann vielleicht nicht getraut, ihn zu konfrontieren.
Genau, wo genau. Vielleicht auch erst viel später merkt, was da eigentlich läuft, dass er das nicht gut tut. Mhm. Wie ist denn das so mit den Folgen von so etwas oder auch von einem Übergriff, der noch viel weiter geht? Weiss man da etwas über die Folgen darüber?
Also es ist auch meine Erfahrung, dass viele Frauen erst Jahre später, nachdem die sexuellen Übergriffe schon stattgefunden hatten, in ihrem Bewusstsein zulassen können, dass es sich hier eigentlich um einen Missbrauch gehandelt hat. Und zwar ist es erst deswegen möglich, das viel später zuzulassen, weil in der Situation selber die Verwirrung, auch diese ambivalenten Gefühle, so stark ist und auch die Vorstellung, dass dieser Mann, dem sie vertraut haben, in den sie die Hoffnung gesetzt haben, wieder heil zu werden, dass ausgerechnet der das Vertrauen missbraucht hat, dass er sie eigentlich verraten hat in dem, was sie wirklich suchten. Und das zuzulassen im Erleben ist oft so vernichtend, dass es viel Zeit braucht, bis Frauen so weit sind, das überhaupt glauben zu können. Und ich denke, so ist das zu erklären, dass sehr viel später erst ein wirkliches Bewusstsein entsteht, was damals passiert ist.
Und ich denke, also eine Frau, die jetzt zu uns kommt und die das so gerne kann erzählen und die Symptome hat, kann aber nicht den Zusammenhang herstellen. Also sie kann nicht, sie begreift nicht oder spürt nicht, dass das im Zusammenhang steht, ihre aktuellen Symptome oder Verschlechterung von ihrem Zustand, mit, dass sie vom früheren Therapeuten missbraucht worden ist.
Das würde mich jetzt gerade interessieren, zu hören von euch, vielleicht mal von einem einzelnen Fall. Wie ist denn das gelaufen? Sind die Frauen in dem Fall nicht zu euch gekommen, direkt mit dem Problem, sondern sind sie wegen etwas ganz anderem gekommen? Und ist das dann erst im Verlauf der Therapie so aufgebrochen? Wie war das gewesen? Also wenn du jetzt an einen bestimmten Fall denkst.
Also ich kenne viele Frauen, die massivste Störungen so im Selbstwert erleben hatten, schwierige Beziehungen, also Angst, sich überhaupt wieder neu einzulassen, Albträume, Ängste, also bis auch hin zu ganz suizidalen Gefühlen.
Also das wäre der Selbstmordwunsch, oder?
Ja, dass sie das Gefühl haben, sie halten das Leben nicht mehr aus. Und das aber noch nicht unmittelbar in Verbindung brachten mit, was damals passiert war. Und das erst über beispielsweise jetzt, wie mir das ja jetzt sehr häufig passiert ist, über mehr Öffentlichkeit zu dieser Thematik überhaupt die Möglichkeit besteht, frühere schwere Erlebnisse in diesen Zusammenhang zu bringen. Dass die Frauen dann kommen und sagen, also ich möchte das aufarbeiten. Es gibt aber auch die ganz andere Reaktion, dass Frauen unmittelbar nach so einer ganz destruktiv verlaufenden Beziehungsgeschichte in der Therapie, wo sich die Therapie eigentlich als eine Art Beziehungsfalle erwiesen hat, wieder nach zusammenbrechen, zu einer anderen Frau gehen, um zu sagen, also ich komme nicht mehr zurecht mit dem. Also Frauen, die aus der Klinik herauskommen, weil Klinikaufenthalte in diesem Zusammenhang überhaupt nicht selten sind. Die Frauen brechen so zusammen, dass sie wie nicht mehr funktionieren können. Weil die sind ja nicht nur jetzt in dieser rein therapeutischen Funktion betrogen worden, sondern es stellen sich ja in einer analytischen Situation auch ganz andere Wünsche und Bedürfnisse ein. Also da wird ja auf den Analytiker der Erlöser oder der Heiler oder der Retter projiziert. Das hat auch mit archetypischen Sehnsüchten zu tun, auch vielleicht mit der Möglichkeit, so ein Gottesbild auf den Analytiker zu projizieren.
Ja. Oder nur rein schon vorstellen, dass man jetzt einmal einen Vater wiederfindet, ja, wo wirklich einmal, wo man dem kann vertrauen, mhm, und wo ihm nicht missbraucht. Mhm. Ich glaube, nur schon das, dass man nicht einmal so hoch sein wie Gott, aber nur schon das Gefühl, mhm, und die Person macht das dann wieder.
Endlich den guten Vater zu finden, ja, oder von dem Männlichen, das einst vielleicht schwere Wunden geschlagen hat. Sehr häufig sind ja diese Frauen in ihrer Kindheit schon einmal sexuell ausgebeutet worden. Mhm. Dass also das Männliche, das einst so verletzend war, jetzt heilen soll. Und darum ist es dann wie ein doppelter Verrat.
Ja, klar. Und ein doppeltes Trauma. Also du gehst hin, begibst dich in eine Therapie, weil es dir schlecht geht, weil du als Kind sexuell ausgebeutet worden bist. Und was passiert? Nichts anderes, als dein Therapeut dir nochmal die gleiche Wunde zufügt.
Also es gibt ja da dazu auch Untersuchungen oder Zahlen. Also es gibt eine Studie, eine amerikanische Studie, die besagt, dass bei den Frauen, die in der Therapie sexuell ausgebeutet worden sind, etwa 10% hospitalisiert werden müssen als direkte Folge und 1% sich umbringen. Und das sind also
happige Zahlen.
Ja.
Happige Zahlen.
Ja.
Mhm. Jetzt haben wir einen Block Musik.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his. Got his own money, you got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
Was Ursula so erzählt hat, was die Folgen sind von so einem sexuellen Übergriff in der Therapie, das hat mich stark erinnert an das, was man weiss, wie es den Kindern geht, wenn sie von einem Vater oder einem männlichen Bekannten von der Familie sexuell missbraucht werden. Mich würde interessieren, weiss man etwas über Parallelen von Inzestfällen, die in den Kindern passieren, und den Folgen für die Betroffenen? Weiss man etwas, sind das ähnliche Folgen, was Kinder anbelangt und was erwachsene Frauen anbelangt, wenn sie in der Therapie sexuell missbraucht werden. Charlotte, du hast ja durch das Prisma sehr viel Erfahrung mit Betroffenen von sexuellen Übergriffen, vor allem auch im familiären Bereich. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, also ich würde sagen, es sind natürlich ganz grosse Parallelen da. Erstens ist einmal das Abhängigkeitsverhältnis ist ganz ein ähnliches, auch sehr viel Macht auf einer Seite, ganz wenig auf der anderen Seite. Und die Frauen fühlen sich schuldig und schämen sich, wie wenn sie etwas gemacht hätten, wie wenn sie die wären, die etwas angefangen hätten. Und dass der Therapeut praktisch nur noch, also dass sie den Therapeut verführt haben eigentlich, wie man es gesagt hat bei den Kindern, wie das noch lange, eigentlich bis vor kurzem in der, von den Therapeuten noch gesagt worden ist, bei Kindern, die missbraucht worden sind.
Also das Kind hat sozusagen den Täter verführt, er ja. ist schuld, hat man lange gesagt.
Und das ist dann so schlimm, weil es für die Frauen gar nicht möglich ist überhaupt, das zum Bewusstsein zu holen, was ihnen passiert ist, sondern weil das so ein schlimmes Gefühl ist, können sie es nur verdrängen. Und dann kommt eben das, was du gesagt hast, Ursula, dass sie irgendwann Jahre später in Therapie kommen und dass das irgendwie erst wieder muss ausgraben werden, dass das gar nicht mehr präsent ist, warum es ihnen so schlecht geht. Ganz parallel sind zum Beispiel Drohungen. Also ich habe von Frauen gehört, die genau gleich bedroht worden sind von ihren Therapeuten. Sie nehmen sich das Leben, sie können dann nicht mehr existieren, ihre ganze Karriere sind dann kaputt.
Also wehe, du wie, sagst etwas weiter.
Ja, wie die Väter, die gesagt haben, also wenn ich ins Gefängnis komme oder so, dann ist unsere Familie kaputt, du machst alles kaputt oder ich nehme mir auch das Leben, das haben auch Väter schon gesagt. Also da ist auch ganz eine grosse Parallele.
Da könnte ich auch gleich anknüpfen, was Therapeuten sehr häufig sagen, dir wird ohnehin niemand glauben, weil du bist ja die Kranke, du bist ja schon gestört in die Therapie gekommen und wenn du erzählst, dass ich als arrivierter Psychiater oder Psychotherapeut solche Übergriffe gemacht habe, das nimmt dir niemand ab.
Ja, und es ist so. Es wäre dann tatsächlich so, wenn man das sieht, wie das bei uns ist, in der Rechtspraxis, dann muss man befürchten, dass das tatsächlich so ist, dass das nicht nur eine Drohung ist, sondern dass das Realität ist.
Das wird sicherlich ja auch der Grund sein, dass sehr, sehr viele Frauen große Scheu haben, also strafrechtliche Schritte zu unternehmen. Hinzu kommt, dass es natürlich relativ auch schwierig ist. Also Gerichte gehen ja davon aus, dass nur dann, wenn so etwas wie ein, das hört sich ein bisschen hochtrabend an, adäquater Kausalzusammenhang hergestellt werden kann zwischen dem verschlimmerten Zustandsbild der Klientin und diesem sexuellen Übergriff. Wenn also eindeutig dieser Zusammenhang herausgearbeitet werden kann, dann ist der Therapeut Haftpflicht, wie sagt man dem?
Haftbar.
Ja, kann dazu an Verantwortung gezogen werden. Und dieser Zusammenhang ist nicht so leicht herzustellen, obwohl mir auch Urteile bekannt sind, auch in Deutschland bekannt sind, wo angesehene Expertinnen, Psychoanalytikerinnen herangezogen wurden und ganz, ganz eindeutig darauf verwiesen haben, dass es sich zum Beispiel bei der Klage dieser einen Frau um eine berechtigte Klage handelt, dass ihr Zustandsbild sich extrem verschlechtert hat, dass die ganze Symptomatik verschlimmert worden ist aufgrund dieser sexuellen Übergriffe des Therapeuten.
Ja.
Und diese Frau Professor Heigl-Evers in Göttingen hat in einem längeren Gutachten das sehr dargelegt. Und ich denke, das kann Frauen auch Mut machen, zu wissen, es gibt die Möglichkeit, solchen Zusammenhang herzustellen.
Ich glaube, entscheidend ist, dass man sieht, es war eine Frau, die das Gutachten zugunsten von einer Betroffenen ausgestellt hat. Also wo klar als Frau und Berufsfrau hat können sagen, ja, die Frau hat eine Verschlimmerung von ihrem Zustand erlebt.
Ja, und aufgrund dieses Gutachtens hat das Gericht für die Frau entschieden.
Mhm. Wie ist denn das? Also wir reden ja jetzt von sexuellen Übergriff von Männern in der Psychotherapie gegenüber ihren weiblichen Klientinnen. Kann man davon ausgehen, dass das eigentlich nur an einer Frau passiert, wenn sie zu einem Mann in Therapie geht? Oder kann einem das auch passieren? Oder an einer Frau das auch passieren, wenn sie zu einer Frau in Therapie geht?
Ich denke, das passiert auch bei Frauen, bei weiblichen Therapeutinnen. Allerdings sehr viel weniger. Also es gibt Zahlen, erst auch wieder in Amerika, weil es ist bei uns ein ganz neues Thema. Es gibt amerikanische Studien, wo also Therapeuten, Psychiater und Psychologen befragt worden sind und ca. 10% der männlichen Therapeuten das zugeben selber. Das heisst, dass die Dunkelziffer ist sicher einiges höher. Also die, die es nicht zugeben, die sind da nicht drin in dieser Zahl. Und bei den Frauen sind es so 1,8, 1,9. Es kommt vor. Es gibt aber
Prozent.
Ja. Wobei dort nur Psychologinnen befragt worden sind. Also es war auch muss ich sagen, eine kleinere Gruppe.
Ja.
Aber auch was man so weiss, und in Fachkreisen, ich meine, wir hören jetzt auch ein bisschen um, die Ursula und ich, und dann ist es klar, dass das eine viel größere Zahl ist. Das hat sicher gesellschaftliche Gründe. Das ist ja auch parallel zum Inzestproblem,
genau.
Also dass dort auch eben Männer, vorwiegend Mädchen missbrauchen.
Mhm.
Genau das spiegelt sich auch in der Therapiesituation.
Ja.
Und es ist auch qualitativ etwas anderes. Also,
du meinst, wenn eine Frau
qualitativ
missbraucht, ist es anders, als
ja,
wenn ich von einem Mann missbraucht
ja,
werde?
Ja, also weil Frauen offenbar eher nur einmal so eine Beziehung aufnehmen und bei den männlichen Therapeuten das eher Wiederholungstäter sind eher Wiederholungstäter und auch, dass es mehr gleichgeschlechtliche Beziehungen sind, und also bei Therapeutinnen.
Mhm. Also das würde heißen, dass
es ist ein anderes Problem, und es ist auch noch sehr wenig geforscht worden. Also
ja.
Ich denke, es ist grösser, das von Therapeuten zu Patientinnen. Es ist gewichtiger. Und es ist aber doch schon mehr auch geforscht worden.
Man
müsste das andere auch anschauen, selbstverständlich.
Ich denke, das entspricht eben auch am herkömmlichen Machtverhältnis, also von den Männern in der Gesellschaft gegenüber den Frauen in der Gesellschaft. So wie sich das bei den Kindern spiegelt, spiegelt es sich vermutlich auch in der Therapie.
Außerdem glaube ich, dass eine sehr viel stärkere soziale Blockade besteht, dass Frauen sexuelle Impulse direkt ausdrücken. Das ist ja in unserer Gesellschaft viel verpönter, dass Frauen sexuelle Wünsche äußern und sozusagen direkte Zugriffe machen.
Mhm. Wie ist denn das jetzt für euch als Psychotherapeutinnen? Werdet ihr jetzt von euren Berufskollegen fast ein bisschen als Nestbeschmutzerinnen angeschaut, dass ausgerechnet ihr es wagt, das zum Thema zu machen? Also ein Thema, wo sich vor allem zwischen eben Männern, Fachmannen gegenüber den Klientinnen abspielt, dass ihr das ansprechen, dass du hast gesagt, Martina, du hast ein Referat gehalten vor deinem Berufsverband und so weiter. Was ist denn sicher da drauf? Also sind ihr jetzt Nestbeschmutzerinnen, oder ist man fast dankbar dafür, dass ihr dort den blinden Fleck ein bisschen weniger blind macht?
Also schon mehr ist man offen und findet es gut, und man findet gut, dass die Diskussion anfängt. Wie viele jetzt von Kollegen sagen, ich bin dankbar und vielleicht im Keimen machen sie es weiter, das weiß ich nicht. Aber sicher war es doch positiv gewesen. Es hat eine Reaktion gehabt, wo dann so gekommen ist, ja, also so feministische, orthodoxe feministische Veranstaltung und so.
Ja.
Und also da gehen wir schon gar nicht, oder da gar nicht schon gar nicht. Und obwohl mich das Thema sehr interessieren würde und so. Wo das dann gerade so zurückgewiesen worden ist. Aber allgemein finde ich es eigentlich sehr offen. Und auch in dieser Arbeitsgruppe werden auch Männer mitarbeiten, die ich angetönt habe, wo ich dann vielleicht nachher noch mehr darüber sagen
möchte. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht in den jungen Kreis?
Also von den jungen Jahren habe ich noch nicht so sehr viel Feedback bekommen, also weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich habe aber sonst relativ viel positive Rückmeldungen bekommen, dass das Thema öffentlich wurde, aber schon auch so einige ja, etwas fragwürdige Kommentare, ob ich mich jetzt so zu den radikalen Feministinnen zähle, oder es wird überhaupt die Integrität in Frage gestellt, warum ich nun ausgerechnet mit diesem Thema mich beschäftige. Und man müsse doch nicht eigentlich ein Politikum daraus machen. Also so etwas kritische Stimmen habe ich auch schon gehört, aber doch auch sehr positive. Und ich habe ja das Interview gegeben, der Artikel ist ja am Montag im Tagesanzeiger erschienen.
Zum gleichen Thema.
Und ich habe auch dort bereits Zuschriften bekommen, auch von männlicher Seite, therapeutischer Seite, eher im sehr positiven Sinne, also sich bedankend für die berufliche Zivilcourage, das öffentlich zu machen. Das hat
das
mir
schön.
Gut getan.
Ja, das ist noch erfreulich. Ja. Das ist noch schön. Wie ist es denn? Habt ihr auch schon mehr Echo von betroffenen Frauen? Also du, Ursula, hast ja ganz direkt aufgerufen, man könnte sich bei dir melden. Du würdest auch auf schriftlichem Weg vielleicht auch Adressen vermitteln oder so. Hast du in letzter Zeit viele solche Frauen gehabt?
Ich habe eine ganz enorme Flut von Zuschriften bekommen, auf das Buch bereits. Mhm. Ich habe ja in dem Buch ein Kapitel über therapeutische Sackgassen, über den sexuellen Missbrauch in Therapien. Sehr viele Zuschriften erhalten, auch aus der Bundesrepublik, wo die Frauen ganz besonders auf diesen Aspekt, also den sexuellen Missbrauch von ihren Therapeuten, in Gruppentherapien, sehr häufig auch in Körpertherapien Bezug genommen haben und gebeten haben, ob ich Adressen weitervermitteln kann. Ich habe auch jetzt schon Kontakt mit verschiedenen Frauen, jetzt aufgrund dieses Artikels hier am Montag, die so mein Abklärungsgespräch gebeten haben, beziehungsweise ob ich Adressen wüsste von Frauen, die Folgetherapie machen würden, mhm, weil die Probleme der Folgetherapie sind ja relativ groß und ich denke, dass es auch eine gewisse Bereitschaft voraussetzt und auch eine gewisse Erfahrung mit diesem Thema, das ja sehr viel Sprachlosigkeit erzeugt, auch auf unserer professionellen Seite umgehen zu können.
Mhm. Also das heißt, dass Zeit irgendwie reif ist, dass Frauen, die das erlebt haben, den Mut haben, sich zu melden, dass aber auch andersherum Frauen nur sind, die solche Frauen dann auch beistehen können in solchen Situationen.
Mhm. Ja. Also ich habe gerade letztens eine Geschichte gehört von einer Frau, die sich beschwert hat an einer Fachstelle, also bei den Ärzten, und dann als Antwort bekommt, ja, wir hören so wenig, also offenbar schadet das diesen Frauen nicht, offenbar, ja, sonst würden sie sich ja mehr melden.
Die Arroganz also, von den Mächtigen ist das sozusagen.
Ja, ja. Und sehr viel Ignoranz auch, also Unwissen,
Unkenntnis.
Ja. Also was das eben für Schäden verursacht.
Ja, ja.
Also so, ja, da, wir hören ja nichts, also macht es denen nicht. Also wirklich ein Aufruf an die Frauen, sich zu melden.
Ja, ja.
Eben, das ist nämlich dann unser Problem. Also von den Frauen her gesehen wieder, dass wenn wir jetzt weiterhin das nicht mögen sagen. Und ja, das ist natürlich auch, solange wir die Schuld auf uns nehmen für solche Vorkommnisse, dass wir nicht reden darüber. Und dadurch ist die Möglichkeit eben gegeben, dass es wirklich weitergeht, oder? Und in dem Moment, wo die Frauen anfangen zu reden darüber und sich melden und Gruppen haben und so weiter und schauen, was kann man jetzt eigentlich machen in dieser Situation, auch wenn es ihnen sehr schwer fällt und wenn das vielleicht ein Prozess ist, wo vielleicht längere Zeit, vielleicht ein Jahr, zwei geht, bis sie wirklich dann können konkret über das reden. Aber wenn sie sich nur schon innerlich auf den Weg machen und sich überlegen, irgendwann will ich das sagen oder irgendwann will ich etwas unternehmen, dann kann das nicht mehr passieren, dass das immer so weitergeht. Dann muss es Änderungen geben und dann müssen auch Therapeuten einfach besser aufpassen.
Das heisst, es wäre eigentlich der erste Schritt zur Prävention, wenn Frauen nach dem Mut hätten zu sagen, ich habe das auch erlebt und das soll mir nicht mehr passieren und das soll auch anderen Frauen
ja,
nicht mehr passieren.
Und dass sie auch wissen, dass es nicht leicht ist und dass sie nicht mehr meinen, sie können jetzt ohne weiteres so ein Telefon machen oder so einen Brief schreiben an die Stellen, die sich zur Verfügung gestellt haben, dass das vielleicht wochenlang geht, bis sie überhaupt nur mal können ein Telefon machen oder einen Brief schreiben. Mhm. Und dass das aber normal und dass das dann mit der Zeit schon kommt.
Ja. Das denke ich auch, ist ganz wichtig, dass die Frauen, die jetzt das Gefühl haben, sie könnten noch nicht darüber sprechen oder sie wollten den Namen dieses Therapeuten nicht preisgeben, dass die Frauen nicht von uns jetzt unter Druck gesetzt werden, unbedingt darüber sprechen zu müssen, weil das ist ja nun nochmal eine sekundäre Traumatisierung, nochmal eine Vergewaltigung. Das haben sie ja schon früher erlebt, dass über sie verfügt worden ist. Also ich halte es auch für wichtig, dass wir, die wir diese Frauen begleiten, die Geduld haben und das Nein oder das Noch-Warten auch respektieren können. Aber dass wir sie in diesem Prozess unterstützen, das denke ich, ist wichtig.
Ja, ja. wenn wir gerade schon beim Nachdenken sind, was könnte eine Frau tun, die betroffen ist, aber was könnte eine Frau auch tun, irgendwo sozusagen als Prävention, könnte man vielleicht auch ein paar Gedanken sammeln, wo der Hörerin die Heime jetzt dient, wenn sie selber in einer Therapie ist oder sich vielleicht überlegt, mal eine zu machen, wenn sie eine Freundin hat, die ihr schon mal so etwas erzählt hat. Also was kann eine Frau tun, um verhindern, dass ihr das passiert in der Therapie? Und vielleicht können wir in einem zweiten Schritt dann darüber reden, was kann eine Frau machen, die das jetzt alles erlebt hat, von dem wir jetzt da reden. Also was kann eine Frau tun, damit ihr das gar nicht passiert? Geht sie am besten gar nicht zu einem männlichen Therapeuten? Oder was würdet ihr empfehlen?
Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung, dass es sehr gute männliche Therapeuten gibt, die mit solchen Gefühlen, die in der Therapie aufgrund der Nähe und der Intimität, die hergestellt ist, auch umgehen können. Also ich würde nicht sagen, sie sollten nie zu einem Mann gehen. Im Gegenteil, ich kenne viele Frauen, die überhaupt nicht zu einer Frau gehen könnten, weil die Beziehung zur Mutter aufgrund ihrer eigenen Kindheitserlebnisse unendlich viel gestörter ist und eindeutig ablehnend, während die Beziehung zum Vater doch noch als ambivalent erlebt wurde. Also Liebe und Hassgefühle, aber doch auch Liebegefühle, die es also eher leichter haben, zu einem Mann zu gehen. Ich würde so sagen, was ganz wichtig ist und vielleicht ein erstes Zeichen, wenn Frauen spüren in ihrer Therapie, dass sie, ich sage das mal so allgemein, komische Gefühle bekommen, dass irgendetwas nicht stimmt, dann würde ich Frauen ermutigen, diese Gefühle ernster zu nehmen. Ich denke, dass das überhaupt ein Problem ist, von Frauen ihrer eigenen Wahrnehmung schlecht zu trauen. Also mal diesen Wahrnehmungen zu trauen und das auszusprechen und das anzusprechen, auch in der Therapie anzusprechen. Und dann glaube ich, wie das ja auch im Fall von Inzest der Fall ist, dass es sehr hilfreich sein kann, zu einer Person außerhalb der Therapie zu sprechen. Das kann eine Freundin sein, es kann jemand anders sein, die auch in Therapie ist, dass dieses Stigma, das muss geheim bleiben, das darf nicht über die therapeutischen Wände hinaus, dass das aufgelöst wird. Dieser Zwang zur Geheimhaltung, das führt in eine solche Isolation, dass es den Frauen auf Dauer immer unmöglicher wird, sich Hilfe zu suchen.
Also dass sie fast verstickt ab ihrem Geheimnis, ja, was sie mit sich herumtragen.
Aber ich denke, das hat auch ein bisschen mit der Art zu tun, wie man so über Therapie redet. Also man hört immer die Sachen von verliebt. Ah, bist du jetzt verliebt in deinen Therapeut? Und das sagt man so in einer ganz unangenehmen Art eigentlich, dass jede Frau, die jetzt vor dieser Situation steht, dass sie das über den Web erzählen, auch ein ganz blödes Gefühl hat und denkt, ja, also ich will jetzt doch nicht zu denen gehören, die sich jetzt auch in den Therapeut verknallt hat. Und ich würde sagen, es hängt dann damit zusammen, dass Frauen, die in Therapie gehen, überhaupt nicht informiert sind über das, was läuft.